SBS in deutscher Sprache.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Heute bringen wir Ihnen den zweiten Teil unseres Interviews mit Dr. Tilman Rust über die Reise, die er mit seiner Familie durch den weiten australischen Outback unternommen hatte. Und vom Wilpena Point, wo sind Sie dann weitergefahren?
Dann ging es weiter nach Norden, also durch die Flinders Ranges weiter durch. Und dann kamen wir an ein kleines Dorf, das hieß Blinman. Und da in Blinman hörte die Teerstraße auf. Und da gab es noch ein paar Silberminen, die man anschauen konnte, das wir dann auch gemacht haben. Und dann ab dort ging es auf einer Dirt Road weiter Richtung Gammon Ranges. Und die Hauptstadt und das Hauptdorf in Gammon Ranges ist Arkaroola. Und das ist nicht weit weg von dem Lake Frome. Lake Frome ist ein Salzsee, einer von den ganz vielen Salzseen, die es hier in Australien gibt. Und als wir dann in Arkaroola waren und da auf die verschiedenen Berge dort geklettert sind und haben auch diverse Fahrten und extreme Dirt Road 4x4 Tracks gemacht, die man da machen darf und kann und auch man ermutigt ist, diese Strecken zu fahren. Das sind Strecken, die angelegt sind von verschiedenen Minenfirmen vor 50 oder 60 Jahren, die dieses Gebiet erforscht haben und die man jetzt noch benutzen kann. Andere Strecken sind gesperrt, die darf man dann nur mit dem lokalen 4x4 der Arkaroola Tourist Agency oder wie das Ding auch heißt, kann man dann da für teures Geld auch mit gefahren werden. Und das war, weil wir nun mal da waren, haben wir das dann gemacht und es hat sich sehr gelohnt. Und wir sind dann auf ganz tolle Aussichtspunkte gekommen, wo die Gammon Ranges aufhören und dann diese ganze Fläche vor allem sich ausbreitet, die bis zum Lake Frome geht. Und für mich ist es immer so, wenn ich einen Salzsee sehe, dann muss ich da einfach hin. Das ist, ich muss auf diese Salzseen drauf und mir das anschauen. Und dieser Lake Frome, der war unglaublich anziehend und wir sind dann nach unserem Aufenthalt in Arkaroola, sind wir da auch hingefahren.
Das heißt, der Birdsville Track muss doch ganz in der Nähe sein.
Der Birdsville Track geht in eine andere Richtung. Also wir sind auf dem Strzelecki Track gefahren und ich glaube, es ist bei Innerminka in der Gegend da, wo der sich abzweigt. Mhm. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, da sind glaube ich zwei Wegen, die recht parallel laufen. Das ist Strzelecki Track und der Birdsville Track, der geht dann Richtung Birdsville in Queensland. Also Innerminka ist weiter im Süden, aber es ist immer noch nördlich von der Grenze zwischen New South Wales und Queensland, gerade nördlich, vielleicht 50 Kilometer nördlich. Und da hat es uns als nächstes hingezogen. Es ist ein kleines Dorf. Und ab dort geht dann die Straße nach Queensland rein zu den ganzen Monumenten von den Burke und Wills Expedition, die in dem Gebiet sehr elendiglich aufhörte, weil Burke und Wills beide dort gestorben sind, weil sie nicht mehr genug zu essen hatten oder weil sie falsch ernährt wurden, dadurch, dass sie irgendwie dachten, sie können als aufgrund eines Preisausschreibens der South Australian Regierung den Weg nach Queensland finden und dann wieder zurückkommen und haben dafür europäisches Essen mitnehmen wollen und haben sich geweigert, das lokale australische zu essen. Und sie haben sich auch geweigert, mit den Aboriginals dort viel zu tun zu haben, die ihnen sehr gut aus der Patsche hätten helfen können, aber sie waren dafür zu stolz.
Aber sie haben ja immerhin den Weg von
sie haben den Weg da hoch geschafft und dann sind sie wieder zurück und auf dem Rückweg hat es länger gedauert, als was geplant war und dann fanden sie bei diesem Dig Tree, der an der Grenze zwischen South Australia und Queensland ist, da fanden sie diese Vorräte nicht und der da gewartet hatte und das weiß ich jetzt nicht mehr, wer das war, da hat eine Gruppe da gewartet auf deren Rückkehr und die haben irgendwann aufgegeben und sind dann wieder Richtung Süden gezogen. Und 12 Stunden später, nach dem Abbruch dieses Camps, kamen Burke und Wills und King da an und fanden diese Vorräte nicht. Und Burke und Wills sind dann dort gestorben. Und King konnte sich aber retten, weil er dann auf die Aboriginals zugegangen sind. Und dann hatte er ein paar Monate mit denen verbracht, und bevor er dann wieder zurückgegangen ist. Soweit ich die Geschichte jetzt richtig habe.
Auf Ihrer ganzen Fahrt, soweit, hatten Sie da schon mal einen Platten gehabt oder sowas?
Ich habe ziemlich viel Erfahrung, was das angeht, und bin der Meinung, dass sehr gute Reifen Gold wert sind. Also wir hatten so viele Pannen in unserem ganzen Leben gehabt, auf allen möglichen Strecken und so, und kann jetzt sagen, dass diese Tires, die ich habe, die richtigen Reifen sind. Ich habe die gleichen Räder auf meinem Anhänger, wie ich auf dem Toyota habe, damit man diese Räder x-beliebig austauschen kann. Und wenn alle Räder reißen sollten, könnte man einen Anhänger immer noch am Weg stehen lassen und sich Rettung holen mit den Rädern, die vielleicht da noch dran sind. Am Anhänger haben wir keine Reifenpannen gehabt, und das habe ich aber alles auch schon in der Vergangenheit erlebt. geht. Vor allem bemerkt man das nicht, dass die Reifen ein Loch haben und dann fährt man damit immer weiter, bis die Fetzen um die Ohren fliegen und dann sitzt man da mit einer ganz schön ordentlichen Beschehung. Deshalb habe ich überall Reifendruckmessgeräte dran, die ganz billig sind. Man kann die auf dem Internet für $30 kaufen und dann kann man Reifendruck messen während der Fahrt. Es funktioniert total prima. Ich habe also alles schon erlebt und ich habe an alles gedacht. Ich habe zerbrochene Federn gehabt, ich habe zerbrochene Schrauben gehabt an Federn, also an Anhängern. Mhm. Anhänger sind einfach die Schwachpunkte. Ich meine, da wird ein Toyota Prado gebaut mit derartig toller Technik und aus irgendeinem Grund denkt man, man kann Abstriche machen am Anhänger, was natürlich Quatsch ist. Und jetzt verstehe ich auch, warum Menschen Chassis nehmen von Autos und darauf ihre eigenen Anhänger draufbauen, weil das macht viel mehr Sinn. Die Kugellager sind besser geschützt in Autos. In Anhängern denkt man, offene Kugellager sind zulässig. Aber es gibt da auch diverse Modelle. Es gibt sehr teure Anhänger, die haben alles auch, was richtig ist, aber die kosten 80 oder 100 oder $150,000 und mein Anhänger war $15,000.
Naja.
Aber ich habe den stabil konstruieren lassen und stabil ist er, das kann ich sagen. Aber leider mit den Kugellagern hatten wir dann auf unserer Rückfahrt Probleme.
Die haben sich festgefressen.
Ja, wir sind also zum Cameron Kona gefahren und dann in den Sturt National Park auf unserem Rückweg und bei Tibberbrook konnten wir dann nochmal tanken und der Sturt National Park ist ja auch sehr ansehnlich, wunderbar. Und dann dachte ich, als ich da in Tibberbrook stand, habe ich mal einen Blick auf meinen GPS geworfen. Und weil wir diese Strecke zwischen Broken Hill und Ningen schon so oft gefahren sind, ist eine Teerstraße, und mein GPS anbot, einfach im Norden von New South Wales auf gerader Strecke nach Bourke zu fahren, was ja eigentlich fast die Hälfte, die nördliche Hälfte von New South Wales ist. Das ist ja ein riesiges Teil. Und ich dachte, ich war noch nie da gewesen. Das muss man sich mal anschauen. Und habe dann gedacht, gut, dann machen wir mal diese 450 Kilometer, die nach Bourke gehen, auf dieser Sandstraße. Was ich allerdings nicht so genau wusste, ist, dass diese Straße den berüchtigten Ruf hat, dass sie die schlechteste Sandstraße in ganz New South Wales sein sollte. Aber am Anfang war die Straße ganz in Ordnung. Wir sind da lang gesegelt. Und als ich halbwegs, ist ein kleines Dorf, das heißt Wanharing. Das ist 200 Kilometer nördlich von Wilcannia und etwa 200 Kilometer östlich von Tibberbrook. So 20 Kilometer vorher musste ich mal aufs Klo und als ich zurücklief zum Auto, sah ich, dass das Rad vom Anhänger nicht mehr vertikal stand, sondern leicht abgeneigt. Und als ich mir das näher anschaute, merkte ich, dass das Kugellager hin war und konnte damit nicht mehr weiterfahren. Und wir haben den ganzen Tag, den wir da gefahren sind, niemanden gesehen, nicht eine einzige Person. Und dann habe ich gedacht, naja, wir können den Anhänger hier stehen lassen und dann fahren wir mal erstmal nach Wanharing weiter und schauen da, was sich machen lässt. Und als wir dann da ankamen, da war ein super ein kleiner Laden, es ist ein winziges Dorf Wanharing, da sind vielleicht 20 oder 30 Einwohner. Da habe ich beim Supermarkt gefragt, was man so machen kann. Da sagten sie, ja, da ist ein Mechanic im Dorf und der wohnt in diesem und diesem Haus. Und dann dachte ich, na gut, dann gehen wir mal dahin. Und dann habe ich da mit meinem Sohn an der Glocke geläutet, an dem Zaun. Und da kam dieser Hund raus und der hatte nur ein Interesse. Der wollte mich und meinen Sohn zerfleischen in ganz viele kleine Stücke. Aber dieser Zaun war noch da und da konnte er nicht drüber. Und so kläffte und bellte er und fletschte seine Zähne, bis die eine Frau aus dem Haus rauskam, die den Hund zurückrief und sagte, oh, can I help you? Dann sagte man, ja, yeah, we're looking for the mechanic. Und dann sagte sie, ja, der hat gerade Mittagspause. Ihr müsstet ein bisschen warten. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Mittagspause hier machen unter dem Baum und dann können wir weitersehen.
Mit dem Hund?
Nee, den Hund hat sie reingerufen. Sie sagte zum Hund, ja, we've got this dog because we never get nice visitors. Da dachte ich, aha, hier in Wanharing, am Ende der Welt, we never get nice visitors. Anyway, ich dachte, während wir dann hier Mittagessen unterm Baum um 12 Uhr, schaue ich mal um, ob ich nicht irgendwas in der Telefonzelle finden kann oder vielleicht eine Polizeistation. Und da war natürlich kein Mobiltelefonsignal. Und so kam es dann, dass ich eine Telefonzelle fand und da meinen ersten Telefonanruf machte in einer Telefonzelle in bestimmt 15 Jahren. Und rief den NRMA an und die haben gesagt, alles kein Problem, sie sortieren das mit dem Anhänger aus, das ist, machen sie gerne, wir sind dafür gedeckt und das fand ich wunderbar, dass das machbar war. Und ich habe denen gesagt, wir haben keine Eile, wir sind jetzt sowieso unterwegs nach Sydney, die nächsten paar Wochen sind fein, das muss nicht eilig sein. Und dann dachte ich, naja gut, jetzt steht dieser Anhänger da am Straßenrand, ich gehe noch zur Polizeistation und melde das nur. Und da war niemand in der Polizeistation, ja. Da war nur so ein Funkgerät und dann habe ich mit einem Polizisten geredet und gesagt, da steht dieser Anhänger. Und dann bin ich zurück zu meiner Familie gegangen, die inzwischen mit dem Mechanic geredet haben. Und die haben uns sehr stark empfohlen, dass der Anhänger an diesem Straßenrand nicht stehen bleiben kann, bis der NRMA kommt. Denn wenn der kommen sollte, in ein paar Tagen, dann wird von dem Anhänger nur noch die Schale übrig sein. Und ich habe mir doch noch so gedacht und überlegt, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben den ganzen Tag niemand gesehen. Und jetzt soll der Anhänger da in der Mitte von absolut nirgends auseinandergebaut werden von irgendwelchen, die vorbeikommen. Das fand ich eine etwas weitgreifende Frage. Aber dieser Hund, der kam mir doch nochmal ins Gedächtnis, in den Sinn.
Dafür einen Grund.
Und dann habe ich den Mechanic kennengelernt. Das war ein etwa 80 Jahre alter Mann. Der war auch der Local Beekeeper und der Local Ambulance Driver.
Ah ja.
Und dann sind wir mit dem zusammen zu unserem Anhänger zurückgefahren und der hatte ein Kugellager dabei und der konnte das auch einbauen und das ganze Ding hat ein paar Stunden gedauert. Und so hat er am Straßenrand unser Kugellager ausgewechselt und dann konnten wir wieder weiterfahren und ich konnte den NRMA abbestellen. Mhm. Und als wir da an diesem Anhänger bei dieser Reparatur waren, musste meine Frau mal aufs Klo und ging in die Büsche und da lagen überall Bierflaschen rum. Und das hat mich auch fasziniert, denn dass da jetzt überall Bierflaschen rumliegen sollten, da wo niemand ist, das war doch auch ein schlechtes Signal. Und dann haben wir da gesehen, dann ein Schild, die zu dieser Farm zeigte, da stand mit Graffiti drauf, gone, und das deutete darauf hin, das konnten uns der Mechanik erklären, dass an dieser Farm niemand lebt, aber da leben inoffizielle Bewohner, also Lokalbevölkerung, Urbevölkerung Australiens. Ja. Und dann machte mir die ganze Sache auch mehr Sinn, dass wir vielleicht doch lieber diesen Anhänger jetzt reparieren und dann weiterfahren. Und dann war es allerdings schon etwas spät, als wir fertig waren damit. Da war es sicher so 3 oder 4 Uhr und jetzt wollten wir noch nach Bourke fahren und diese netten Leute haben uns empfohlen, wir sollten doch lieber da übernachten, weil es ist doch ein bisschen gefährlich jetzt, diesen schlimmeren Teil dieser sehr schlechten Straße nachts zu fahren. Aber ich habe mir gedacht, ich bin schon überall auf der Welt gefahren, nachts im Dunkeln in Afrika und überall in Australien und dachte, jetzt, das schaffen wir jetzt auch noch. Und dann sind wir weitergefahren. Und ja, die Straße hat sich tatsächlich verschlechtert, denn wir mussten am Sonntag wieder zurück in Sydney sein, denn am Montag ging die Schule wieder los.
Na ja,
also wir konnten dann nicht wirklich noch eine Nacht übernachten. Und dann sind wir weitergefahren, aber diese Fahrt war ein ungeheuer tolles Abenteuer gewesen, die war einfach unvergesslich, weil was uns da an Tierwelt begegnete, das war schon unglaublich. Also da alles warf sich auf die Straße vor unseren Augen. Kängurus, wilde Schweine, wilde Pferde, wilde Kühe, Ziegen, Wallabies, Echidnas, Emus, alles bot sich an auf dieser Fahrt und ich habe davon einige Videoaufnahmen gemacht, es war einfach eine wunderbare Fahrt.
Ist aber in keinem Fall, sind hier zusammengestoßen.
Nee, nicht diesmal, ich bin da auch nicht so schnell, ich konnte ja nicht so schnell fahren wegen dieser schlechten Straße und also die Kinder haben sich ungeheuer amüsiert und das war eine ganz tolle Fahrt. Wir kamen dann so um 8 Uhr abends in Bourke an, das war in Ordnung.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.